wir tatsächlich gerade aktiv anwenden und wirklich auch bei unterschiedlichen Altersgruppen, ist eben die wirkliche Gentherapie bei Duchenne, also quasi mit einem adeno-assoziierten Virus, dass quasi ein Transgen in die Muskelzellen eingebracht wird und dann in einem Plasmid quasi in der Muskelzelle verbleibt.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Frau Dr. Gangfuß. Mit ihr spreche ich heute zum Thema neuromuskuläre Erkrankungen mit einem Fokus auf die Duchenne-Muskeldystrophie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrung Podcast, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich zweiwöchentlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Frau Dr. Gangfuß aus Essen. Sie ist Oberärztin in der Neuropädiatrie dort mit einem Schwerpunkt auf die neuromuskulären Erkrankungen. Sie ist Studienleiterin mehrerer klinischer Studien und zusätzlich in der Forschung bei neuromuskulären Erkrankungen tätig und damit natürlich eine exzellente Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr darüber, Sie heute zu Gast zu haben. Ja, Andrea, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute zu den neuromuskulären Erkrankungen unterhalten und gleich mal mit einer Einstiegsfrage, die natürlich viel beinhaltet. Was sind denn neuromuskuläre Erkrankungen überhaupt und welche siehst du tatsächlich mal häufiger in deinem Alltag?
Genau, also neuromuskuläre Erkrankungen gehören erstmal zu den seltenen Erkrankungen und für uns in der Kinderneurologie ist das Spektrum da genauso breit wie in der Neurologie. Wir sehen also alles, was das periphere Nervensystem betrifft, vom Rückenmark an Motorneuronerkrankungen. Wir sehen seltene genetische Neuropathien, entzündliche Neuropathien. Wir sehen aber auch viel Kinder, die Erkrankungen haben, die die neuromuskuläre Endplatte betreffen, auch autoimmun, aber auch genetisch, was, glaube ich, so ein bisschen die Besonderheit in der Kinderneurologie ist. Und dann natürlich auch die Muskelerkrankungen, das gesamte breite Spektrum von den kongenitalen Myopathien, die uns häufig beschäftigen. Dann aber natürlich das breite Feld der Muskeldystrophien und alles, was das so umfasst.
Ja, so summa summarum ein paar tausend Erkrankungen.
Richtig.
Wie behält man da den Überblick?
Tja, das ist nicht ganz einfach. Und tatsächlich ist es auch bei uns häufig so, dass wir natürlich die Erkrankungen haben von, sag mal, spinale Muskelatrophie, Duchenne-Muskeldystrophie oder die Myasthenia gravis, wo wir sagen, okay, das sind so Erkrankungen, die wir häufig sehen, aber auch uns geht es so, dass wir manchmal nachlesen müssen, weil es so extrem selten ist. Manchmal habe ich Familien vor mir sitzen, denen ich dann wirklich sagen muss, ja, es gibt irgendwie noch 3, 4 weitere Familien auf der Welt, das ist schon unser Alltag und dann wirklich in die Literaturrecherche gehen, gucken, was ist schon publiziert zu den Erkrankungen, was kann ich den Eltern bieten an Informationen.
Also ein sehr spannendes Feld mit sehr, sehr viel Entwicklung. Vielleicht kannst du mir mal kurz so einen Überblick geben, weil man sagt ja häufig Erbkrankheiten, oh, da können wir gar nichts machen. Mhm. Stimmt ja jetzt nicht mehr ganz. Also zumindest gibt es viele Entwicklungen und in einigen Erkrankungen sind wir wirklich auch einen relevanten Schritt vorangegangen. Vielleicht kannst du da ganz kurz einen Überblick zu geben.
Ja, absolut. Also als ich vor mittlerweile mehr als 10 Jahren angefangen habe in der Neuropädiatrie, da war das auch so, dass wir wirklich dann häufig sagen mussten, gut, wir sind froh, dass wir immerhin die Diagnose gestellt haben, was ja auch nicht einfach ist. Aber dann musste man den Eltern meistens sagen, ja, ursächlich gibt's nichts, sondern wir haben nur die symptomatischen Therapieansätze. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen los mit den Ansätzen zum Exon-Skipping bei der Duchenne-Muskeldystrophie. Und dann ging es weiter, dann hat man eigentlich gehofft, dass da jetzt der Durchbruch kommt. Und dann, in meiner Wahrnehmung, hat dann die spinale Muskelatrophie doch den Duchenne überholt, einfach mit mittlerweile 3 zugelassenen Therapieansätzen. Und das ist so, glaube ich, der Meilenstein gewesen.
Man sagt ja immer so landläufig Gentherapien, aber so richtig stimmt's nicht, ne? Vielleicht kannst du da kurz so ein bisschen
genau,
uns erhellen.
Das ist ja, Gentherapien ist ja mal ein ganz breiter Begriff und dann gibt es die wirklich sagen, naja, Gentherapien, das ist wirklich nur das, was auf DNA-Ebene wirkt und dann gibt es natürlich noch darüber hinaus, die quasi im Bereich der Translation dann wirken oder posttranslationalen Modifikationen eben wirken, wie eben auch bei der spinalen Muskelatrophie, da das Nusinersen, was eben entsprechend wirkt oder Ja, das ist, glaube ich, so das beste Beispiel, was immer so ein bisschen mal Gentherapie, meine ich.
Und wenn du das jetzt so in den letzten Jahren vergleichst, was hat sich für die Patientinnen und Patienten verändert? Also was sieht man wirklich im Alltag, zum Beispiel bei der spinalen Muskelatrophie, bei der SMA?
Ja, also das ist wirklich groundbreaking, kann man sagen. Also was wir da sehen, dass ja bei der schwersten Verlaufsform der spinalen Muskelatrophie Typ 1 mussten wir wirklich zugucken. Also wenn die Kinder dann im Alter von ein paar Monaten zu uns kamen, Probleme hatten, die Beine anzuheben, dann hatte man schon schlechte Vorahnungen. Und wenn die dann nach einigen Monaten an schweren Lungenentzündungen gestorben sind oder die Eltern sich eben für eine Beatmung entschieden haben, die dann wirklich völlig eigentlich bewegungslos mit ein, zwei Jahren dann in ihrem Bettchen gelegen haben. Dagegen ist das schon wirklich unglaublich, was in dem Bereich die Gentherapie zum Beispiel jetzt bewirkt hat, dass wir wirklich sehen, klar, die Kinder, je nachdem, wann sie diagnostiziert und vor allem dann halt auch behandelt werden, entwickeln schon Symptome, aber die Kinder versterben nicht mehr, sie sind in der Regel nicht mehr auf die Beatmung angewiesen und wir können motorische Funktionen zumindest erhalten und sehen wirklich eine Entwicklung. Also dass auch Kinder, die molekulargenetisch quasi spinale Muskelatrophie Typ 1 eigentlich sind, dass die wirklich ihre Meilensteine erreichen und teilweise sogar ins Laufen kommen.
Das sind wirklich fantastische Entwicklungen, kann man nicht anders sagen. Und wir merken es ja auch, dass die Patientinnen und Patienten bei uns erwachsenen Neurologen ankommen.
Transition wird immer mehr ein Thema.
Wollen wir später ja auch nochmal kurz drüber sprechen. Natürlich ist das Feld zu breit, um jetzt da bei jeder Erkrankung in die Tiefe zu gehen. Und wir wollten uns ein bisschen auf die Duchenne-Muskeldystrophie konzentrieren. Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Was ist die Erkrankung? Was macht die aus?
Ja, kann ich gerne machen. Das ist die häufigste Muskeldystrophie. Natürlich trotzdem selten als Teil der neuromuskulären Erkrankung und hat eine Inzidenz von 1 zu 3.500 bis 5.000 männlichen Neugeborenen.
Schon sehr häufig.
Ja, schon, ne? Für die seltenen Erkrankungen schon wirklich häufig und wird X-chromosomal vererbt, weswegen häufig die Mütter Überträgerinnen sind, die Mädchen in der Regel nicht erkranken, sondern eben nur die Jungs erkranken und durch eine Mutation im DMD oder Dystrophin-Gen genannt, kommt es dann halt zu einem Funktionsverlust des gleichnamigen Proteins und dieses Dystrophin-Protein ist unheimlich wichtig in der Muskelzelle für die Auferhaltung der Stabilität der Muskelzelle. Das heißt, es ist die Verbindung zwischen dem kontraktilen Apparat und dem Sarkolemm. Und den Eltern erklären wir das immer, dass das wie ein Stoßdämpfer ist, der eben nicht mehr funktioniert oder gar nicht da ist. Und das sieht man dann eben halt an sehr hohen CK-Werten und klinisch, dass eben diese chronische Entzündungsreaktion, die durch diesen Zellmembranschaden entsteht, dann irgendwann dazu führt, dass der Muskel sich nicht mehr regenerieren kann, dass eben der Muskel umgebaut wird in Fett- und Bindegewebe und die Patienten dann deutliche Pseudohypertrophien entwickeln und die Eltern sehen halt quasi indirekte Zeichen einer proximalen Muskelschwäche, also im Alter von 3 bis 5 Jahren ist es häufig, dass die dann berichten, mein Kind kann nicht rennen, mein Kind kann nicht hüpfen, läuft komisch die Treppe hoch und leider ist das dann weiter progredient. Also die Kinder haben immer größere Probleme, längere Gehstrecken zurückzulegen, können dann irgendwann gar keine Treppen mehr steigen, können halt irgendwann nicht mehr schneller laufen, können wirklich nur noch mit Hilfe von einem Rollstuhl sich fortbewegen, ungefähr im Alter von 12 Jahren. Das ist schon sehr, sehr gravierend und einschneidend.
Die Lebenserwartung ist ja auch deutlich eingeschränkt.
Die Krankheit schreitet weiter fort, auch wenn die Jungs im Rollstuhl sitzen. Die Atem- und Herzmuskulatur ist genauso betroffen und dadurch ist eben die Lebenserwartung deutlich reduziert. Aktuell irgendwo zwischen 25, 35, das ist immer so je nach Quelle, wo man guckt, ein bisschen unterschiedlich. Und einige Jungs sterben aber auch noch früher, muss man sagen.
Also definitiv ein Unmet Need,
absolut,
die Therapien noch zu verbessern.
Absolut.
Wie behandeln wir es denn heutzutage? Oder vorwiegend ihr, muss man ja sagen, in der Neuropädie.
Noch, ja. Genau, also aktuell ist es so, dass wir mit den Eltern, wenn wir die Diagnose eröffnen, darüber sprechen, dass erstmal die Kinder sich eigentlich selber therapieren, weil sie haben Spaß an Freude, Bewegung und das versuchen wir auch zu erhalten oder den Eltern zu vermitteln, dass sie das erhalten sollen Und ohne, dass die Kinder sich überfordern, das wollen wir natürlich auch nicht. Das ist manchmal auch eine schwierige Gratwanderung. Und dann ist es so, dass die Kinder später Physiotherapie zum Beispiel bekommen, einfach zur Kontrakturprophylaxe. Und dass wir dann besprechen, wenn die im Alter von 4, 5 Jahren alt sind, dass man mit Kortikosteroiden anfängt. Da gibt es verschiedene zur Auswahl, was wir dann mit den Eltern besprechen. Das ist im Moment so die Standardtherapie. Und da haben wir wirklich auch eine gute Datengrundlage, wo wir den Eltern wirklich sagen können, wenn wir das zeitgerecht starten, wenn die Kinder auf dem Maximum ihrer motorischen Entwicklung sind, können wir ungefähr 2 Jahre die Gehfähigkeit verlängern.
Du sagst, Kortikosteroide ist das, was wir im Erwachsenenbereich auch immer einsetzen, das übliche Prednisolon, oder?
Das gibt's auch, verwenden wir aber etwas seltener, vom Nebenwirkungsprofil etwas besser verträglich wählen wir in der Regel das Deflazacort. Das ist so das, sage ich mal, etablierteste, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten, zumindest im europäischen Raum viel genutzt wurde. Und ja, natürlich sind die Nebenwirkungen auch ähnlich. Und das ist auch das, womit viele Eltern dann hadern und gerne die Therapie eben nicht starten wollen und sagen, aber die Nebenwirkungen. Und das ist manchmal schon viel Überredung, weil es ist wirklich hochdosiert, muss man sagen. Und wir sehen bei den Kindern, dass sie schon einfach aufgrund der Appetitsteigerung an Gewicht zunehmen, dass sie auch wirklich cushingoid aussehen. Verhaltensauffälligkeiten sind ein großes Problem, dass sie Wutanfälle entwickeln. Das ist schon nicht ohne.
Ja, also eine immense Belastung natürlich für die Patientinnen und Patienten, aber ja, auch für die Eltern, die Familie wahrscheinlich dahinter.
Ja, genau. Ja. Das ist auch manchmal, wo wir dann über die Dosis sprechen, dass ich sage, auf der einen Seite, die Dosis wäre optimal, dass man aber manchmal wirklich leicht die Dosis anpassen muss im Sinne von reduzieren, weil manche Verhaltensauffälligkeiten, Wutanfälle eben nicht mehr tolerabel sind für die Familie.
Und du hast ja schon eingeführt, Exon-Skipping gibt es ja schon. Wie gut funktioniert das? Für welche Patientinnen und Patienten ist das was? Und
dann
kommen wir, glaube ich, zum Ausblick zum Glück.
Ja, genau. Da ist es so, dass wir das tatsächlich hier in Europa nur aus den Studien kennen. Wir haben schon in Essen viele verschiedene Exon-Skipping-Studien gemacht. Und da ist es wirklich so, dass es nach der Häufigkeit geht. Also es wird geguckt, welche Deletionen im DMD-Gen sind am häufigsten. Und die werden dann auch in der Regel zuerst adressiert. Also Skipping Exon 51, 53, 48, das sind so die häufigeren, wozu wir auch schon Studien hatten, die es aber bisher jetzt alle noch nicht in die Zulassung geschafft haben. Aber man muss sagen, die Pharmafirmen halten da schon dran fest. Also es kommen immer wieder auch für neue Exone wirklich immer wieder neue Studien.
Vielleicht kannst du das Prinzip noch mal ganz kurz erklären. Ich meine, mit Mendel kommen wir noch aus und mit den grünen und gelben Boden, aber vielleicht in die Tiefe.
Ja, also da muss ich einmal kurz zurückgehen, worüber wir gerade gesprochen haben. Die Duchenne-Muskeldystrophie ist ja die schwere Verlaufsform. Es gibt ja auch noch die Becker-Muskeldystrophie, die deutlich seltener ist, wo einfach der grundlegende Unterschied ist, dass die Mutation bei den Duchenne-Patienten eben zu einer Laserrasterverschiebung führt und damit in der Regel dazu führt, dass wir in der Muskelbiopsie, wenn wir sie denn dann entnehmen, wirklich gar keinen Dystrophin oder nur einige wenige Prozent an Dystrophinprotein sehen, und bei der Becker-Muskeldystrophie bleibt dieses Laserraster, dieser Laserrahmen eben erhalten, und dadurch haben wir einen deutlich milderen Verlauf. Die Patienten können länger laufen, haben eine deutlich längere Lebenserwartung, und das ist eigentlich das Grundprinzip, dass man versucht, quasi aus dem Duchenne-Patienten einen Becker-Patienten zu machen, indem man eben das Exon, was stört, skippt und den Laserrahmen wiederherstellt.
Mhm. Und jetzt gibt es aber ganz viel Neuentwicklungen oder sagen wir es mal so klinische Studien dazu vorwiegend. Da seid ihr ja auch sehr intensiv beteiligt, und vielleicht führst du uns da mal ein bisschen mit, was läuft gerade, wie läuft das vielleicht auch?
Genau, also wir haben zum Beispiel Studien zum Exon-Skipping 51 und 53, und da haben wir immer wieder Patientenfamilien, die da großes Interesse dran haben. Das wird auf unterschiedliche Arten verabreicht. Es gibt subkutan, IV, was natürlich auch immer bei kleineren Kindern uns vor größere Herausforderungen stellt, eben die entsprechenden Medikamente zu verabreichen. Man muss sich vorstellen, die Jungs kommen dann wirklich teilweise einmal die Woche zu uns ans Zentrum, um ihre Infusionen zu bekommen. Und das ist natürlich nicht ohne da wirklich dann immer eine Vene zu finden. Und auch für die Familien ist das wieder aus meiner Sicht eine sehr große Belastung. Da muss fast ein Elternteil die Stelle reduzieren, um dann regelmäßig zu kommen. Und tatsächlich in den Vorstudien, die allerdings mehr subkutan dann waren, haben wir tatsächlich auch einiges an Nebenwirkungen gesehen, dass es eben an den entsprechenden Hautstellen doch teilweise zu deutlichen Hautreaktionen, die leider dann sich auch narbig verändert haben und auch tatsächlich geblieben sind.
Und was sind das für Wirkstoffe oder Wirkprinzipien, die da gerade getestet werden?
Wie meinst du das genau?
Naja, also welche Wirkstoffe testet ihr denn gerade? Also welche Gentherapien zum Beispiel?
Ach so, ja. Okay, ich dachte jetzt, du meinst speziell die Exon-Wirkstoffe, die müsste ich jetzt nachgucken.
Nee,
die
habe
ich
nicht. Du darfst jetzt darüber hinausgehen.
Okay. Also was wir tatsächlich gerade aktiv anwenden und wirklich auch bei unterschiedlichen Altersgruppen, ist eben die wirkliche Gentherapie bei Duchenne, also quasi mit einem adeno-assoziierten Virus, das quasi ein Transgen in die Muskelzellen eingebracht wird und dann in einem Plasmid quasi in der Muskelzelle verbleibt und dann entsprechend das defekte Dystrophin-Gen ersetzt und abgelesen werden kann und wir tatsächlich im Muskel dann auch eine Dystrophin-Expression sehen können.
Und gibt es schon Daten, belastbare Daten?
Ja, gibt's tatsächlich erste Daten. Jetzt war ja ganz aktuell die Muscular Dystrophy Association-Tagung in den USA und da wurden von der Phase-3-Studie, von der EMBARK, wo ich wirklich auch ein bisschen stolz drauf bin, dass wir tatsächlich in Deutschland das einzige Studienzentrum waren, wurden jetzt die Zwei-Jahres-Daten vorgestellt und die sind wirklich vielversprechend, muss man sagen. Wir haben kurz zur Studie, das war eben eine randomisierte Studie, also 1:1, doppelblind, placebo-kontrolliert. Und es ging darum, Sicherheit und Effektivität dieser Gentherapie, Delandistrogen-Moxeparvovec, bei Patienten mit Duchenne.
Sehr froh, dass du das sagen musstest.
zwischen 4 und 8 Jahren war das in dem Fall, zu zeigen. Und da ist es so, die Studie war aufgeteilt. Das fand ich wirklich auch ein gutes Prinzip, auch für die Familien. Es gab jeweils 52 Wochen, also zwei Teile à 52 Wochen, wo dann eben die Patienten entweder zu Beginn Placebo oder eben die Gentherapie als IV-Infusion erhalten haben. Und nach 52 Wochen gab es dann Crossover und dann wurden entsprechend die andere Hälfte hat dann Placebo erhalten oder eben entsprechend die Gentherapie, sodass man tatsächlich mit den Familien besprechen konnte, weil es ist ja auch immer eine große Herausforderung, dass man sagen konnte, ja, wir wissen nicht, wann ihr Kind das Verum erhält, aber es erhält es irgendwann im Rahmen der Studie. Und was mich sehr gefreut hat, der primäre Endpunkt, das war der sogenannte North Star Ambulatory Assessment Test. Das ist für uns so der Standardtest für die Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie, dass zum Beispiel geguckt wird, wie schnell können die Kinder 10 Meter laufen, können sie auf eine Stufe steigen. Solche Sachen werden da, ja, sag ich mal, relativ praxisnah überprüft. Und da konnte man eben zeigen, dass tatsächlich die Patienten, die behandelt wurden, im Vergleich dann zu einer externen Kontrolle, das wurde gematcht, immerhin 2,9 Punkte in diesem Test mehr hatten nach Ablauf der Zeit. Und wenn man sich dann die sekundären Endpunkte angeguckt hat, das war einmal die Zeit vom Boden aufzustehen und eben diese 10 Meter zu rennen oder zu gehen, so schnell man es eben kann. Da waren die Jungs auch einige Sekunden schneller, was sich tatsächlich als statistisch signifikant gezeigt hat. Und auch vom Nebenwirkungsprofil insgesamt eine gute Verträglichkeit zeigen konnte. Das ist schon sehr, sehr ermunternd, sag ich mal, auch für die Community.
Und du sagst statistisch signifikant, würdest du sagen, das ist auch für die Klinik wichtig, die Verbesserung?
Ja, schon. Also wir schlussfolgern natürlich immer daraus, dass dann auch Sachen wie Gehfähigkeit, die man ja in den Studien, ich sage eigentlich immer, diese Studien müssen eigentlich 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre durchgeführt werden, weil wenn ich jetzt zeigen kann, ein 6-Jähriger oder meinetwegen auch ein 8-Jähriger kann irgendwie 10 Meter schneller gehen, das ist ja schön und gut, aber eigentlich möchte ich ja sehen, kann der mit 18 noch laufen? Und das finde ich auch wichtig, dass tatsächlich die Firma sich auch entschieden hat, da wirklich die entsprechenden Open-Label-Extension-Studienphasen anzuschließen, um eben die Langzeitdaten da noch auswerten. Aber so sieht es erstmal danach aus, dass tatsächlich zumindest der Krankheitsprogress etwas verlangsamt werden kann.
Und es gibt ja noch weitere Neuerungen, die vielleicht auf uns warten, Stichwort Gewinostat.
Genau, ja, das ist was mich tatsächlich im Alltag auch durchaus beschäftigt. Das ist wieder eine ganz andere Wirkstoffklasse, ein sogenannter Histon-Deacetylase-Inhibitor. Und da ist es so, das muss ich auch einmal kurz ein bisschen weiter ausholen, damit man da mitkommt. Da ist es so, wenn diese Enzyme, also die Deacetylasen an der DNA aktiv sind, dann ist die DNA auf den Histonen so eng gepackt, dass sie nicht gut abgelesen werden kann. Und wenn wir aber eben entsprechend die Acetylreste an der DNA haben, dann ist die DNA wieder lockerer gepackt. Wir können sie transkribieren und können dann unter anderem halt auch mehr Muskelregenerationsfaktoren synthetisieren. Und das ist so ein bisschen das Wirkprinzip. Und auch da gab es eine Phase-3-Studie, die EPITIS-Studie, die auch randomisiert 2:1 war, placebo-kontrolliert und auch Sicherheit und Effektivität zeigen sollte. Auch das war bei gehfähigen Patienten, aber älter als 6 Jahre. Und die Studie war 18 Monate von der Dauer und ist dann auch in eine Open-Label-Extension übergegangen. Und auch da wurde der primäre Endpunkt, das war in diesem Fall allerdings das Steigen von 4 Stufen, wurde erreicht. Das heißt, die Jungs waren 1,8 Sekunden schneller im Vergleich zu den Jungs, die dann das Placebo erhalten haben. Und auch wenn man sich als sekundären Endpunkt den NSAA angeguckt hat, waren die tatsächlich 1,9 Punkte besser. Und man muss aber sagen, die haben, also es ist nicht immer bei den Studien, dass man sagt, okay, die haben jetzt Punkte gut gemacht, sondern das heißt dann im Zweifelsfall, sie haben vielleicht auch weniger Punkte verloren. Aber auch das ist für uns ja immer schon ein Erfolg. Also wenn man sich vorstellt, wenn man eine progrediente Erkrankung hat, ist selbst eine Stabilisierung und kein weiterer Verlust oder ein weniger an Verlust für uns immer ein gutes Zeichen. Und da war auch insgesamt die Verträglichkeit gut neben der Effektivität, die gezeigt werden konnte. Und es ist so, dass im März 2024 tatsächlich die FDA schon die Zulassung erteilt hat. Und das hat dann die Firma dazu veranlasst, auch zu sagen, ja, wir beantragen die Zulassung auch für die EU. Da wartet natürlich die Community drauf. Und um das jetzt so ein bisschen zu überbrücken, gibt es jetzt aktuell ein laufendes Härtefallprogramm. Also im Moment ist es ja eben noch nicht zugelassen. Und dieser Off-Label-Use wird jetzt relativ engmaschig dann von uns begleitet. Also das Medikament wird zur Verfügung gestellt und Ausgabe und Kontrollen laufen dann alle über uns. Und auch das wird sehr gut bisher angenommen und die Nebenwirkungen, die ich so sehe im Alltag, sind auch zum Teil die wir in der Studie gesehen haben, die aber meistens relativ gut durch Dosisanpassungen zu managen sind.
Also sehr viel positive Entwicklungen.
Auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du noch ganz kurz Stellung dazu nehmen. Es gab ja auch einige Todesfälle, zumindest bei anderen Studien. Nur ganz kurz, weil das ist ausgewogen bleibt.
Ja,
das hört sich jetzt sehr positiv an.
Genau, das begleitet uns allerdings, muss man schon sagen, die ganze Zeit, seit Gentherapien entwickelt werden. Also ich kann mich noch erinnern an die ersten Rückschläge bei der myotubulären Myopathie, wo wir auch sehr euphorisch waren und es dann eben die entsprechenden Todesfälle gab oder auch bei der spinalen Muskelatrophie beim onesemnogenen Abipavovec. Da war es auch so, dass es tatsächlich dann in der weiteren Anwendung zu Todesfällen kam und auch bei anderen Gentherapien für die Duchenne-Muskeldystrophie ist es leider schon zu Todesfällen gekommen, die tatsächlich dann auch dazu geführt haben, dass entsprechende Programme eingestellt worden sind, was natürlich für die Community ein Riesenrückschlag war. Und man muss auch sagen, jetzt tatsächlich für das eben entsprechende Delandistrogen-Moxeparvovec ist es auch so, dass es jetzt einige Todesfälle gab. Jetzt aktuell wurde noch mal ein Todesfall berichtet, Es war ein ungefähr 16 Jahre alter Junge, der circa 3 Monate, nachdem er eben die Gentherapie erhalten hat. Das war allerdings in den USA, wo sie schon zugelassen ist, also im Rahmen der Zulassung die Therapie bekommen hat, der dann tatsächlich ein Leberversagen entwickelt hat und dann an der Hirnblutung als Komplikation verstorben ist. Und eben genau dieses Problem mit der Immunität und vor allem mit der Leber, die natürlich auf diesen Adenovirus dann stark reagiert, das begleitet uns und das ist immer unsere Sorge und das ist ja, dann auch bei mir als dann verantwortliche Studienärztin immer so ein bisschen die Verantwortung zu sagen, ja, wir müssen noch mal drüber reden. Es ist nicht nur die Aussicht auf eine Verbesserung der motorischen Funktionen, die wir haben, sondern dass es eben auch dieses Risiko gibt und eben auch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen bis zum Tod kommen kann.
Ja, also da spielt natürlich die Aufklärung sicherlich eine zentrale Rolle. Wenn ich kurz zusammenfassen darf, also wahnsinnig spannendes Feld. Ich bin ja auch viel im neuromuskulären Bereich unterwegs. Ja. Viele Entwicklungen, auch absolut. Bei der Duchenne-Muskeldystrophie spannende Entwicklung. Natürlich muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen und das dann entsprechend
nicht zu euphorisch werden, aber uns wird nicht langweilig die nächsten Jahre, würde ich sagen.
Das glaube ich auch nicht. Und das, denke ich, ein sehr schönes Schlusswort. Andrea, vielen Dank, dass du da warst. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Danke.
Sehr gerne, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Danke nochmal an Frau Dr. Gangfuß. Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify, aber ebenfalls auf dem Roche-Fachportal. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie eine positive Bewertung hinterlassen würden. Wir sind dann in circa 2 Wochen wieder da, dann wie gesagt mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.